Das ist natürlich eine Einladung. Joachim Loh, Ex-Firmeninhaber, Unternehmer, Querdenker, neue Wegeentdecker durch und durch, hat mich eingeladen in seine Unternehmerwerkstatt. Zeug einpacken, losfahren. Joachim Loh ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf. Es hat nicht lange gedauert und es zog ihn raus in die weite Welt und das hat er auch gemacht. Ging ins Ausland, hat einen Sack voller Erfahrungen gepackt und wieder mit nach Hause genommen in dieses kleine Dorf. Was treibt einen Kreativen wie ihn an? Warum macht er das? Welche Schritte sind notwendig, um einen solchen Weg zu gehen? Darüber spricht Joachim Loh und zwar offen und ehrlich. Und das ist das Geniale. Joachim Loh spricht über seine Erfahrungen und lässt uns auch daran teilhaben, an einem ganz anderen Bereich in seinem Leben, den er bis heute praktiziert, und das ist einfach Menschenliebhaber oder Philanthrop. Er möchte helfen, er möchte ermutigen, trainieren, er ist ein Mentor. Und ganz Mentor und ganz Trainer gibt er uns auch gleich Tipps, wie wir uns auf die Rente vorbereiten. Und zwar nicht erst mit 65 oder 63, sondern schon ab 35.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Wir sitzen hier in deiner Unternehmerwerkstatt. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Naja, ich bin Unternehmer und der muss ja irgendwie werkeln.
Und trotz Rente und trotz...
Von der Rente könnte ich nicht leben. Ich habe nur eine ganz bescheidene, ich habe nicht lange einbezahlt. Als Unternehmer muss man selber dafür sorgen, dass man auch im Alter genug zum Leben hat. Aber ich bin ja immer noch unternehmerisch aktiv und dafür braucht man eben irgendwo einen Platz, wo man werkelt. Und da unternehmerisch aktiv sein in erster Linie mal denken heißt, man muss ja Gedanken entwickeln, braucht man einen Platz, wo man sich hinsetzen kann und inspiriert wird. Und ja, das nenne ich einfach mal Unternehmerwerkstatt.
Mit Werkstatt verbindet man ja eigentlich Schreinerei oder Metallverarbeitung.
Ja.
Aber das fehlt hier, also, die entsprechenden Maschinen.
Ich habe meine Werkzeuge sind erstens mein Kopf und zweitens was zum Schreiben und drittens der Rechner, der Computer.
Und einen entsprechenden Sessel, in dem wir gerade jeder einer sitzt. Und dann sitzt du hier manchmal wahrscheinlich und machst die Augen zu und denkst, wie könnte ich jetzt dieses oder jenes Projekt nach vorne bringen?
Das kommt ab und zu mal vor. Ob ich die Augen zumache, weiß ich nicht. Ich brauche mehr was Handgreifliches, um daran zu arbeiten. Also am besten klappt das, wenn ich meine Gedanken zu Papier bringe. Mhm. Weil, das hat schon mein Vater mal gesagt, wenn man etwas zu Papier bringt, macht man sich die Gedanken klarer.
Ja.
Da ist was dran.
Hm. Vom Kind zum Unternehmer. Was ist deine früheste Erinnerung? Zurückgerechnet bis 1947. Wenn du so nach hinten reist in die Vergangenheit, was fällt dir da ein?
Naja, also wenn ich an meinen Vater denke, der ja auch Unternehmer war, dann ist so die früheste Kindheitserinnerung, die bei mir haften geblieben ist, als er mich mal auf dem Sozius seines NSU, weiß ich nicht, was das Quickly oder wie das Ding hieß, mitgenommen hat. Da war so ein großer Gummiledersitz und dann hinten nochmal so ein Sozius-Sitz drauf und da durfte ich dann sitzen, mich an ihm festhalten und dann ist er mit mir durch den Ort gefahren.
Wie alt warst du da?
Weiß ich nicht, 4, 5, also war vor der Schule.
Dein Papa war Unternehmer. Wolltest du auch Unternehmer werden oder gab es da andere Berufswünsche?
Wenn man in so einer Familie aufwächst und dann kriegt man das ja auf ganz natürliche Weise mit, wie so ein Unternehmerleben funktioniert. Also das Unternehmen hat ja nicht vor der Haustüre Halt gemacht, sondern die Familie spielte immer eine Rolle dabei. Entweder war sie mit bei den Aktivitäten in der Firma dabei oder sie war durch den Vater am Küchentisch oder wo immer dabei. Und insofern habe ich mir früh keine Gedanken gemacht, ob ich mal Unternehmer werden sollte oder nicht. Das war so ein bisschen selbstverständlich. Als ich dann überlegte, was soll ich denn mal für eine Berufsausbildung machen, da ich ein bisschen technisch affin bin, habe ich gedacht, wirst mal Ingenieur. Ist immer gut, kann man immer was mit anfangen. Mein Vater war auch Ingenieur, das hat mich schon ein bisschen
hat dann gepasst.
Fasziniert, was er da so gemacht hat. Und dann habe ich studiert Und anschließend bin ich zur Bundeswehr gegangen, um mal gleich das ein bisschen weiter zu erzählen. Und dann habe ich noch 2 Semester Betriebswirtschaft obendrauf gesattelt. Da konnte man damals in München den Betriebswirt für Ingenieure machen. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und habe dort gearbeitet. Habe mir da eine Stelle gesucht. Als Ingenieur hatte ich keine Probleme, kriegte sofort ein Einreisevisum und so. War nicht so kompliziert.
Wann war das? 1900?
Das war 1968. Und dann habe ich in Amerika natürlich überlegt, wie geht das danach mal weiter. Mein Vater hatte mir, mit dem habe ich darüber gesprochen, was ich vorhabe, das fand er gut. Und dann meinte er, ein Jahr kannst du mal dahin und dann kommst du zurück und dann kommst du in die Firma.
Was für eine Firma war denn das?
Das war damals die Firma Hailo und die Firma Rittal.
Die war es herstellen oder herstellen? Nicht heute, damals?
Damals Hailo Haushaltprodukte, also Leitern, Bügeltische, Abfallsammler und verschiedenste Kleinmöbelteile. Die Firma Rittal, die war da erst ein paar Jahre alt und hat Schaltschränke hergestellt. Hm. War eine Neuentwicklung. Mein Vater hatte die gegründet. Naja, und als ich dann in den USA war, habe ich mir natürlich intensiv Gedanken gemacht, bist du eigentlich ein Unternehmer? Ja, hast du das Zeug, Unternehmer zu sein? Da hatte ich ziemliche Zweifel.
Warum?
Naja, also ich sah ja, wie mein Vater das machte und er war ein sehr guter Unternehmer. Habe ich nicht nur den Eindruck gehabt, haben auch andere bestätigt und er hat das von vielen Seiten gespiegelt bekommen. Er war auch sehr erfolgreich dabei. Also schaffst du das? Und da bin ich so hin und her geschwankt, ob ich soll, ob ich nicht soll.
Wegen der Verantwortung oder wegen des wegen einer Tätigkeit, die dich komplett einnimmt?
Wegen der Verantwortung. Hm. Insbesondere die Verantwortung für Menschen.
Ja,
also kann ich das wirklich, Menschen zu führen? Das Unternehmen hatte damals so 300 Leute etwa. Das war für mich viel. Das
ist ja auch viel.
Ja, gut, gemessen an der heutigen Unternehmensgröße, die mein ältester Sohn leitet, ist es wenig. Naja, und dann habe ich auch mit Gott gerungen, habe also gebetet, ja, woran soll ich das festmachen? Wie soll ich das entscheiden? Ich lebte zu der Zeit mit einem Inder zusammen in einem gemeinsamen Apartment.
In welcher Stadt?
In Chicago.
In Chicago.
Der war von Indien gekommen und hatte dort seinen Master an der Universität gemacht. Ich hatte dort Abendkurse belegt für Fabrikplanung und so haben wir uns kennengelernt. Und dann, er war fertig geworden mit seinem Master. Ich war fertig geworden mit der einen Stelle und wollte wechseln. Und dann kam die Idee auf, dann mieten wir doch zusammen ein gutes Apartment. Ich hatte ein ganz kleines Zimmer. Das war so breit, wie das Bett lang war. Und da war so ein Tisch von 50 Zentimeter Durchmesser. Ah, ja.
Also du konntest nicht mehr umfallen.
$5 die Woche. Ne? War also richtig bescheiden. Und da wollte ich jetzt auch ein bisschen was Besseres haben. Naja, jedenfalls, wir zogen zusammen in dieses Apartment, was möbliert war. Und dann waren wir viel zusammen und haben viel diskutiert über Gott und die Welt und die Zukunft und so weiter. Und auch das Thema, soll ich eigentlich Unternehmer werden? Und ich habe ihm dann gesagt, also ich weiß nicht, so viele Leute führen und ja, wenn das schief geht und mein Vater, der ist so gut, da komme ich sowieso nicht mit. Und
keine
so
Chance.
Keine Chance. Und dann hat er sich alles geduldig angehört und dann hat er mir gesagt, weißt du was, George hieß ich da in Amerika, weil Joachim kann ja kein Englisch aussprechen.
Hey George.
Das geht nicht. Hat er gesagt, George, das ist doch ganz einfach. Du musst ja nicht alles machen. Du musst auch nicht alles können. Du brauchst dir nur gute Leute holen. Und dann funktioniert das schon. Ja.
Und das war der Durchbruch, oder?
Und da habe ich gedacht, das stimmt, ne? Hat er recht.
Wo er recht hat.
Und naja, also so, das war jetzt so ein Lichtblick, der mich ermutigt hat. Aber es ist dann doch anders gelaufen, weil ich bin nicht nur ein Jahr dort geblieben, sondern 2,5 Jahre, weil es hochspannend, sehr interessant. Ich hatte eine tolle Stelle, ich habe gutes Geld verdient. Und,
nicht im ländlichen Haiger hier?
Nein, in Chicago. Aber gut, ja. Chicago muss man sich vorstellen, mitten ist die City mit den Hochhäusern und dann wird es ziemlich flach und das ist fast wie auf dem Land. Also
okay.
Das Chicago ist nicht immer das Gleiche überall. Naja, jedenfalls hatte ich so gut verdient, dass ich gesagt habe, wenn ich zurückgehe nach Deutschland, dann verbinde ich das mit einer Weltreise. Ja, dann reise ich also nicht gen Osten nach Hause, sondern nach Westen, über Japan, Ostasien, Indien und so weiter. Habe das alles geplant, war dann 2 Monate unterwegs. Und während dieser Zeit hatte ich dann verschiedene Anlaufpunkte. Ich hatte Geschäftsfreunde aus den beiden Firmen, wo ich gearbeitet habe in den USA. Ich hatte Missionarsadressen und auch sonst noch so einiges gesammelt, wo man dann Anlaufpunkte hatte. Und dann wurde in dieser Zeit mein Vater sterbenskrank. Und meine Eltern haben mir dann Briefe geschrieben, ich solle sofort nach Hause kommen. Aber die Briefe kamen immer an, als ich schon da weg war.
Es war kein digitales Zeitalter, ne?
Nein, nein.
Das ist eine E-Mail schreiben.
Da konnte man nur Papier durch die Gegend fördern und das dauerte halt seine Zeit, selbst per Luftpost. Und mich hat die Nachricht dann in Lahore in Pakistan erreicht. Und das war schon so 2-3 Wochen vor Ende meiner Reise. Und dann musste ich nach Hause, bin auch nach Hause.
Kamst du rechtzeitig nach Hause?
Ja. Ich habe also dann noch ein halbes Jahr mit meinem Vater zusammen gelebt.
Gut.
Aber er war schon nicht mehr im Büro, er war schon zu Hause und so weiter. Aber jedenfalls die Entscheidung, dass ich da Unternehmer werden würde, war damit ziemlich eindeutig schon durch die Umstände gefällt. Also da konnte ich ja nicht einfach ausbüchsen und sagen, mache ich nicht. Und als es dann zu dem Eigentlichen kam, kurz nachdem ich da zu Hause angekommen war und mein Vater dann fragte, wie ich das denn machen wollte, und dann habe ich gedacht, ja, wo soll ich mich denn hinsetzen? Und dann sagte er mir, an meinen Schreibtisch.
Oh,
ja, genau so.
Oh.
Habe ich gesagt, ne, das geht nicht,
ja.
Das geht nicht. Also gibt doch bestimmt irgendwo anders einen Platz, wo ich mich da hinsetzen kann, aber nicht an deinen Schreibtisch. Er hat darauf bestanden. Er wusste natürlich, dass sein Leben nicht mehr lange währen würde.
Ja.
Und deswegen, das war mir nicht so bewusst in dem Moment, dass er so schnell schon sterben würde. Aber so ist es dann auch gekommen. Also das mal kurz, wie bin ich Unternehmer geworden?
Ich kenne so bestimmte, manche Biografien, und da liest man immer wieder, dass diese Unternehmer, die das Gen in sich tragen, schon als Kind, was weiß ich, Panini-Bilder verkauft haben, eine Straße instand gemacht haben und haben gesagt, hier haben wir jetzt Kirschsaft oder wir verkaufen Kirschen vom Baum oder du hast Maschinenbaustudium gemacht. Du hättest ja auch rumlaufen können und sagen, ich repariere eure Rasenmäher für gutes Geld. War sowas in dir drin oder kam das erst sukzessive?
Ja, man muss ja als Unternehmerkind aufpassen, dass man da nicht auf der falschen Seite vom Pferd fällt. Man wächst in dieser Atmosphäre, in dieser Umgebung auf. Das ist ja alles normal. Das ist ja nichts Besonderes, Unternehmer zu sein.
Ja.
Und natürlich habe ich gesehen, wie mein Vater, meine Mutter Dinge neu angefangen haben, wie sie was gewagt haben, wie sie Menschen motiviert haben. Und das nicht nur in der Firma, sondern auch in ihrem persönlichen Umfeld und auch in der Gemeinde, zu der sie gehörten und sogar darüber hinaus. Also die waren an vielen Stellen aktiv unternehmerisch. Jetzt nicht zum Geld verdienen, sondern überhaupt. Das lernt man natürlich als Kind, das kriegt man mit, das adaptiert man auch. Das andere ist eben die Frage, will man das wirklich? Also will ich so ein Leben führen?
Genau.
Und da gibt es eben viele Unternehmerkinder, die sagen, also ich will alles werden, nur nicht Unternehmer. Also so wie mein Vater oder wie meine Mutter, so ein Leben will ich nicht führen. Das kommt überhaupt nicht in Frage für mich.
Mhm.
Also diese Komponente habe ich nie gehabt. Also ich war nie abgeschreckt von diesem unternehmerisch aktiv sein. Die Frage war für mich, wie sehen das eigentlich andere? Ja, also da ist ja die Eigenwahrnehmung, ne, was man so tut. Und wie sehen das andere? Und da habe ich ein Schlüsselerlebnis bei der Bundeswehr gehabt. Grundausbildung. Da gab es auch theoretischen Unterricht. Und dann haben die Tests geschrieben. Und da ist man ja mit allen möglichen Leuten zusammen. Also das ist ja nicht irgendwie selektiert nach Können oder Bildung oder Weisheit oder sonst Intelligenz oder sonst was. Und da hatte sich ein Unteroffizier oder ein Offizier sich eine witzige Frage überlegt bei diesem Text. Wer baute die Straße von Gibraltar? War so eine Fangfrage. Ne? Mhm. Ja, was schreibt man da? Ne? Da habe ich dann geschrieben, Gott bei der Erschaffung der Welt.
Ne? Oh ja.
Und dann einige Wochen später standen wir zusammen in der Gemeinschaftsdusche da und dann sagte er, Lo, Sie haben ja eine tolle Antwort gegeben.
Hat er gesagt?
Ja. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Da habe ich gesagt, naja, also ich kenne mich ein bisschen in der Bibel aus und so und Gott hat die Welt erschaffen und so. Und dann sagt er, wissen Sie was, Lo, Sie kommen demnächst mal zu mir, ich muss mich mal mit Ihnen unterhalten. Na gut, dann bin ich zu ihm, hier als kleiner Untergefreiter, ja, hallo. Und dann sagt er, wissen Sie was, Sie müssen Offizier werden. Sie haben das Zeug dazu.
Aha.
Wollte ich ja überhaupt nicht. Also militärische Laufbahn, nee, wollte ich nicht.
2 Jahre seiner Zeit, oder?
Ja, 18 Monate war das.
18 Monate schon.
Ja. Naja. Und, aber da habe ich dann gemerkt, was andere bei mir entdeckt hatten. Es war sicherlich nicht nur die eine witzige Antwort, die ich da auf die Frage gegeben habe. Da waren bestimmt auch andere Beobachtungen dahinter. Also das sind so Bausteine gewesen, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht ist da doch ein bisschen was da.
Ist da was dran?
Was man nutzen kann. Und ich habe das dann auch bestätigt gefunden an verschiedensten Stellen, ob das jetzt beim Studium war, in der Schule, auch bei den Arbeitsstellen, die ich in Amerika hatte, hat das sehr schnell dazu geführt, dass ich Aufgaben bekam, Verantwortung bekam, um auch andere Menschen anzuleiten. Naja, so ist es entstanden.
Du sagst, als gläubiger Mensch schreibst hier, das hat Gott erschaffen, dein Papa oder deine Eltern gingen in die Gemeinde. Wie kamst du zum Glauben an Jesus? War das auch so,
ja, also,
wie wenn man der Unternehmer so quasi am Essenstisch mit aufnimmt, nimmt man auch das Christsein auf, der Glaube?
Ja,
oder wie?
Ja, das ist sicherlich auch ein bisschen was dran. Also wir haben natürlich in einer Familie gelebt, in der es normal war, dass ein Tischgebet gesprochen wurde. Es wurden auch Andachten gehalten bei bestimmten Anlässen. Es waren fromme Leute um uns herum. Meine Eltern waren in der Gemeinde aktiv. Das hat man ja alles beobachtet. Ich habe mehrere Bekehrungen, wenn man so will, erlebt. Oder ja, Gotteserlebnisse. Das erste war mit 13 Jahren. Da war eine Kinderevangelisation in einem Zelt hier in Haiger.
Und, in einem Zelt?
In einem Zelt.
Also in einem großen
Zelt.
Das war
ein großes Veranstaltungszelt.
Ah, okay.
Und abends waren dann Großveranstaltungen. Da war dann ein Prediger, der da gesprochen hat. Und das Ding war voll. Und nachmittags war für Kinder eine besondere Kinderprogramm.
So.
Programm. Und das war eine Ruth Frey, die das damals gemacht hat. Und das hat mich sehr angesprochen. Und da habe ich gedacht, ja, ich möchte auch ein Kind Jesus sein. So hieß das damals. Mhm. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe das ihr gesagt. Und dann hat sie mir das erklärt. Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, was sie mir alles erzählt hat. Aber jedenfalls hat sie dann noch für mich gebetet. Und dann bin ich nach Hause und habe meiner Mutter erzählt, also ich bin jetzt auch ein Kind Jesu. Da hat sie sich natürlich sehr gefreut. Und als der Vater dann abends nach Hause kam, war das die große Nachricht.
Ja.
Aber viel mehr ist auch nicht passiert bei mir. Mhm. Also ich habe jetzt nicht mein Leben total verändert oder so. Das lief so weiter. Ich habe dann noch mal ein Erlebnis gehabt. Da war ich 18. Und zwar in Wales, also Großbritannien. Ich habe nach der mittleren Reife, wie das damals hieß, also 10. Klasse, ein Praktikum in Wales gemacht. Und da gab es auch eine Evangelisation, also auch eine solche Veranstaltung
ja.
für Leute mit einem Prediger. Und das war auch in einem Zelt. Und das hat mich so angesprochen. Da habe ich beschlossen, ja, ich will wirklich Christ sein. Und ich ging dann zu einer ganz kleinen Brüdergemeinde. Das waren nur so 30, 40 Leute im Gottesdienst. Also wirklich bescheiden, klein. Der Gemeindeleiter war der örtliche Friedhofsgärtner. Ja? Ein toller Mann, also wirklich ein weiser Mann, keine große Bildung und so weiter, aber von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch was Bibel und so weiter angeht. Jedenfalls, da habe ich mich entschieden, ja, ich will wirklich Christ sein. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ich bin ja noch nicht getauft, ob ich mich taufen lassen könnte. Das war vielleicht am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr genau, Anfang der Woche. Und er sagte, ja, ja, können wir machen, am Sonntag. Aha, okay.
Keine große Zeitverzögerung.
Nix, ja, auch kein Kaufkurs oder irgend sowas. Naja, jedenfalls, und dann sage ich, ja, wie geht das? Ja, sagt er, dann nimmst du dir im Gottesdienst, hier hast du eine Tüte, dann nimmst du dir ein paar Jeans und noch ein einfaches Hemd mit und ziehst die Badehose unten drunter. Und wenn der Gottesdienst durch ist, dann machen wir das Taufbecken auf. Ich lasse da vorher Wasser rein und dann machen wir das. Aha, okay. Ja, und so war das dann auch. Ein ganz normaler Gottesdienst, wie sonst auch. Und dann hat er gesagt zu den Leuten, die da waren, jetzt haben wir noch eine Taufe. Der Jochen will sich taufen lassen.
George.
Nee, der hieß ich noch nicht George, da hieß ich noch Jochen. Und ja, dann wurde ich getauft und das war's dann. Aber war für mich sehr bedeutsam. Eine weitere entscheidende Wende hat bei mir auch in Amerika genommen. Ich ging damals zu einer Baptistengemeinde. Und da war ein Pastor Braun, hieß der. Also nicht der, der vom Krimi her bekannt ist. Ein anderer. Der hat sehr gute Predigten gehalten. Und dann hat er einmal über den Josef im Alten Testament gesprochen. Der ja von seinen Brüdern da in so einen Brunnen geworfen wurde und dann entführt und ins Gefängnis gekommen war. Und er hat dieses Leben so dargestellt. Und da habe ich gedacht, ja, Mann, das ist ja enorm, was Gott aus so einem Menschen machen kann. Der wurde ja hinterher Ministerpräsident von Ägypten, also richtig oberste Spitze.
Genau.
Ja, und der hat sich so konzentriert auf Gott und wollte das tun, was Gott ihm gesagt hat. Da habe ich gedacht, das ist gut, das will ich auch. Und da habe ich für mich auch nochmal so eine Entscheidung getroffen. Ich habe damals in meiner Bibel einen Zettel gehabt und dann habe ich da mir das aufgeschrieben. Und den Zettel habe ich noch. Und dann hat es noch mal ein Erlebnis gegeben. Da war ich schon verheiratet, da war ich so Mitte 30. Und da ist mir auch noch mal klar geworden, ja, dein Leben besteht eben nicht nur aus Familie, Beruf und was sonst noch so alles ist, sondern dein Leben ist ein Geschenk Gottes und ein Leben, wo Gott einwirkt. Und das habe ich dann mir noch mal richtig vorgenommen, mein Leben wirklich Gott zur Verfügung zu stellen. Also mal anders ausgedrückt, nicht nur als Unternehmer hinterm Geld herrennen oder groß rauskommen oder sowas, auch nicht in der Öffentlichkeit besonders dazustehen, sondern immer wieder zu hören, was will Gott eigentlich?
Gab es da eine Krise vorher, dass du diesen Entschluss fasstest?
Oder? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Nee.
Es war einfach, du hast gemerkt, das ist jetzt fällig.
Das ist jetzt dran, ja. Also es war eine bewusste Entscheidung nochmal, auch für mein Leben das so zu gestalten. Mhm. Ja, also man hat ja, also wenn man Mitte 30 ist, das ist ja so richtig mitten im Leben. Da hat man die höchste Leistungskraft, da hat man auch die höchste Belastung. Na, da kommt so alles zusammen. Karriere, Familie, möglicherweise ein Haus bauen oder sowas. Und jeder will was von einem. Und ja, das war diese Phase. Und natürlich stellen sich dann auch Orientierungsfragen. Also was ist für mich denn das Wichtigste? Und die meisten Unternehmer, für die ist das Unternehmen absolut an erster Stelle. Und da dreht sich alles nur darum. Die haben manchmal dann Probleme, wenn sie mal älter werden und abgeben sollen, dann fallen die in ein tiefes Loch. Das ist mir nicht passiert. Da bin ich heute noch Gott dankbar für, dass er mir andere Bereiche gegeben hat, die auch wichtig waren und ich nicht nur Unternehmer bin.
Das waren also zwei bewusste Entscheidungen, einmal für Jesus und einmal zum Unternehmer.
Ja.
Ich habe von dir oder über dich einen Artikel gelesen und da gab es ein Zitat, da wurden erstmal deine ganzen Erfolge aufgezählt. Erfolgreicher Unternehmer, engagierter Christ im Aufbau von Gemeinde und christlichen Werken. Und dann folgt ein Zitat von dir, du sagst, die Ehre dafür gehört Jesus, meinem Chef. Wie muss man sich das vorstellen? Also für viele ist Jesus ja jemand Unnahbares. Mhm. Oder jemand, der geht man mal in die Kirche, als geschnitzte Holzfigur am Kreuz hängt.
Ja. Ja.
Und jetzt sprichst du von Jesus als meinem Chef. So, das Übliche ist ja, wenn man sich einen Chef vorstellt, der ist tough, der sagt, wo es lang geht, der kommuniziert, bestenfalls. Wenn es kein so ein guter Chef ist, dann brüllt er durch die geschlossene Tür oder schreibt Memos.
Ja. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann Jesus ein Chef sein? Mal ganz praktisch.
Wenn man sich Jesus in der Bibel anschaut, wenn man das liest, dann hatte er ja 12 sogenannte Jünger um sich rum. Also Schüler würde man oder Studierende würde man heute sagen.
Trainee wahrscheinlich.
Oder Trainee, ja. Followers.
Follower.
Ja.
12 ein bisschen weniger, dann machst du keinen Start mehr, ja.
Nee, aber das waren die entscheidenden. Und, und die haben Jesus ihren Herrn genannt. Ja, der Begriff, der ist ja heute Herr sowieso und so, der ist nicht mehr so geläufig. Wir haben ja auch nicht die hierarchischen Strukturen wie damals, da gab es Kaiser und Könige und oberste religiöse Führer und so weiter. Das ist alles ein bisschen anders geworden und ich halte den Ausdruck Chef im positiven Sinne für angemessen heute, um das auch zu verstehen. Ein guter Chef, da kann sich jemand was drunter vorstellen. Das ist eben nicht der, der rumbullt oder der die Leute drückt und so weiter, sondern das ist auch einer, der sich um seine Leute kümmert, der ihnen den Rücken stärkt, der sie schützt vor Angriffen von außen, von oben, von unten, von woher auch immer. Und das ist jemand, der ihnen auch die Richtung vorgibt, der ihnen sagt, also da wollen wir hin. Mhm. Macht er vielleicht nicht ganz alleine, da gibt es vielleicht auch andere, die da noch mitreden. Vielleicht bezieht er die Leute auch mit ein, wenn er so Ziele entwickelt.
Jesus oder der Chef?
Jesus ja, okay. als der Chef.
Ja, gut. Ja.
Und das ist die eine Seite, aber Jesus ist natürlich viel mehr als Chef. Also die Bibel schildert uns ja Jesus als den Sohn Gottes. Also als ein Teil des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in der Hand hat, der ohne den geht gar nichts.
Mhm.
Also ein wirklich mächtiger, man kann sich das gar nicht mit hiesigen Begriffen vorstellen, ein mächtiger Gott ist. Und der schickt seinen Sohn auf die Erde, dass der hier lebt, wie andere Menschen auch. Eigentlich unvorstellbar, gibt es ja auch in keiner anderen Religion. Und Jesus ist aber nicht nur hier gewesen, um hier einfach mal zu leben und Weisheiten von sich zu geben, sondern er ist gestorben, hier verurteilt und gekreuzigt worden für eine Schuld, die er gar nicht hatte. Man hat ihm was in die Schuhe geschoben und aus der Bibel wissen wir, das war jetzt nicht einfach nur ein Verbrecher, der angeklagt wurde, sondern er hat die Schuld aller Sünder oder aller Menschen getragen. Und für mich ist Jesus eben nicht nur Chef, er ist auch für mich Sündenaustilger. Einer, der mir den Himmel garantiert.
Du trafst 2 Entscheidungen für Christus, für Jesus und für das Unternehmersein. Gab es Zeiten, in denen du diese Entscheidung am liebsten rückgängig gemacht hättest? Sowohl als Christ als auch als Unternehmer?
Als Christ, nein. Kann ich ganz klar sagen, hat es keine Punkte gegeben, wo ich gesagt habe, das war eine Fehlentscheidung.
Mhm.
Ganz im Gegenteil, ich habe so viel Bestätigung gefunden dafür, dass das richtig ist und gut ist und dass es mir gut tut. Ja? Nein. Die Entscheidung, Unternehmer zu sein, also da hat es kritische Momente gegeben, wo ich mich gefragt habe, warum hast du dir das eigentlich angetan? Warum setzt du dich diesem Stress aus? Als Unternehmer geht man ja Risiken ein, man wagt ja etwas. Und ich habe auch manches Wagnis angefangen, was dann hinterher zu einem Fiasko wurde und mich viel Geld gekostet oder sonst irgendwas oder Reputation oder sonst was.
Also es ging nicht nur steil nach oben.
Nein.
Hinter Jesus her und dann
nein.
Schwarze Zahlen noch und nöcher.
Nein. Also hat auch schwierige Phasen gegeben. Ich habe ja mehrere Firmen gegründet und auch übernommen. Ich habe auch Firmen schließen müssen, ja, die nicht funktionierten, wo es nicht geklappt hat. Das waren bittere Entscheidungen, auch schwer zu vermitteln. Aber das gehört auch mit dazu. Das ist so. Und im persönlichen Leben als Christ schwebt man ja auch nicht auf Wolke 7. Also man ist ja nach wie vor ein Mensch mit einem Charakter und mit einer Intuition und mit einem Verhalten, was nicht immer in Anführungsstrichen fromm ist. Man macht immer wieder Fehler und man ertappt sich dabei, dass man nicht so handelt unbedingt, wie man gerne möchte. Und was macht man dann damit, wenn das nicht so gelingt, wenn man immer wieder die gleichen Fehler macht?
Und was macht ein Jochen Loh dann?
Also ich habe den ganz großen Vorteil, das sehe ich jedenfalls für mich so, ich kann im Gebet Jesus sagen, also hab da wieder Mist gebaut, Entschuldigung, bitte vergib mir das. Und das kann ich dann auch so von ihm annehmen.
Ist er da auch dann Chef im Gebet?
Ja, aber im positiven Sinne.
Ja.
Ja, ich kann, also zu einem guten Chef kann ich auch hingehen, wenn ich Mist gebaut habe, ja, wenn was nicht funktioniert hat. Einem schlechten Chef, da habe ich Mühe hinzugehen. Ja, da gehe ich mit eingezogenem Schwanz hin und erwarte das große Donnerwetter. Aber ein guter Chef, der wird vielleicht auch Verständnis haben dafür. Der wird mich vielleicht kritisieren, der wird mir meine Fehler vorhalten, aber er wird mich nicht rausschmeißen deswegen. Es sei denn, ich mache das mehrfach hintereinander, dann ist es natürlich nicht so gut. Ne? Aber auch da ist Jesus anders. Ne? Jesus, das ist ja, ich kann es noch nicht ganz verstehen, aber es ist ja so. Jesus hat ja gesagt, wenn wir zu ihm kommen, dann ist er, so heißt das da, treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Ja, wir meinen ja immer gerecht, ja, der muss die gerechte Strafe kriegen und so weiter, ne? Ja, nee, Jesus hat diese Strafe am Kreuz damals schon für mich getragen. Und das ist, wenn ich mir das nochmal klar mache und glaube, was da in der Bibel steht, dann ist das ein Riesengewinn.
Gibt es einen Leitspruch für dein Leben oder eine Aussage aus der Bibel, die du über dein Leben stellst?
Nee, also vielleicht ist der Vers, den meine Frau und ich uns ausgesucht haben als unseren Trauspruch, schon so ein Stück Lebensmotto. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu Christi. Das ist ein hoher Anspruch, das ist eine hohe Herausforderung, gelingt auch nicht immer alles, aber das ist so ein Stück, was ich gerne für mein Leben verwirklichen möchte.
Du bist 76, hast immer noch eine Unternehmerwerkstatt, du planst, du machst. Ich kenne viele, die kommen sie ins Rentenalter in ein Loch fallen.
Ja.
Das kann man nachvollziehen. Mhm. Vorher Verantwortung, Betrieb, gearbeitet bis zum Umfallen teilweise und dann ist auf einmal nichts mehr. Was würdest du solchen Leuten, die jetzt ins Rentenalter kommen, empfehlen oder ans Herz legen?
Also ich habe das Problem schon lange im Blick gehabt.
Bei dir?
Nicht nur bei mir, auch bei anderen. Also ich lerne ja gerne von anderen, entweder das, was sie gut gemacht haben, zum Übernehmen oder das, was sie falsch gemacht haben, zu vermeiden. Und ich habe schon früh meinen Mitarbeitern, den Führungskräften, wenn sie 50 wurden, ein Buch geschenkt, die dritte Lebensrunde, wo so ein bisschen beschrieben wird, worauf man sich einstellen muss, wenn man denn dann mal in den Ruhestand geht. Und die haben mich dann immer etwas unglaublich angeguckt. Also
naja, mit 50.
Mit 50 bin ich ja noch lange nicht am Ende meiner Karriere.
Ne? Was soll das
Was
jetzt?
Was soll das jetzt? Aber ich habe einfach erkannt, wenn man erst mit 65 oder wann immer der Zeitpunkt gekommen ist, sich damit beschäftigt, was man denn danach macht, ist es zu spät. Man muss das vorher überlegen. Also ich habe ja meine Unternehmen erfolgreich an meinen ältesten Sohn übertragen. Also mir gehört nichts mehr, ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist alles in seiner Hand. Ich habe geplant, das erste Mal, wie ich meine Nachfolge regeln will, da war ich Mitte 30. Ein Interviewer, der mich da mal nachgefragt hat, der fing dann laut an zu lachen und dachte, ich mache einen Witz.
Ja,
nein.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ich habe das deswegen gemacht, weil ich habe 3 Kinder und wenn alle 3 Unternehmer werden sollten, wollten, dann hätte ich gerne 3 Unternehmen und nicht nur 1, damit die sich nicht in die Haare kriegen. Und ich habe danach strategisch dann die Unternehmensgruppe aufgebaut. Also da wurde aus einem Unternehmen, dann wurden mehrere, so waren dann hinterher 7.
Reicht für den Enkel auch noch ein bisschen, oder?
Ja, ist aber anders geworden. Es hat nur einer übernommen und die anderen haben andere Vermögensteile bekommen und so weiter. Aber wenn man langfristig plant, dann gelingt das auch. Und ich kann nur jedem empfehlen, der 50 ist und ein bisschen darüber, mal zu überlegen, was sein Leben ausmacht.
Das wollte ich gerade sagen, was mache ich mit 50? Was soll ich mir, ich habe keine Hobbys, ich habe keine...
Ganz schlecht. Oder manche Menschen haben auch nur Beziehungen in ihrem Berufsumfeld und sonst nichts. Oder sie haben nur Zweckbeziehungen. Ja, also der Herr Wulff, der ehemalige Bundespräsident, hat das ja leidvoll erfahren, dass die Freundschaften, die er da hatte, auf einmal keine Freunde mehr waren.
Keine idealen Freundschaften, ja.
Also man muss schon rechtzeitig Beziehungen aufbauen und auch ein, ich will es nicht Nebenkriegsschauplatz nennen, aber ein Betätigungsfeld aufbauen, wo man auch verantwortlich tätig ist. Ich sage mal, einer, der eine Unternehmung führt, der wird hinterher nicht zufrieden sein, wenn er auf einmal nur noch Briefmarken einklebt oder sowas. Ja, das ist ja jemand, der Menschen geführt hat. Warum kann der nicht in einer ehrenamtlichen Organisation eine Führungsaufgabe übernehmen oder eine Führungsberatungsaufgabe übernehmen? Aber das kann man nicht von heute auf morgen, das muss man vorher anfangen. Da muss man sich einarbeiten und einfügen.
Berätst du angehende Führungsleute?
Ja, also ich habe etwa 5 junge, die sind also bis zu 40 Jahre alt, Männer, die sich selbstständig gemacht haben und an verschiedenen Stellen aktiv sind, die so ab und zu mal hier in meiner Unternehmerwerkstatt sind und mir dann erzählen, was sie vorhaben, was sie machen, wo sie Probleme haben und wir reden darüber. Ich besuche die auch mal vor Ort. Also denen gebe ich meine Erfahrungen weiter, damit sie es besser hinkriegen.
Das heißt, du gabst denen mit 50 dieses Buch,
ja.
Hast sie auch damit konfrontiert, Freunde. Ja, es kommt irgendwann die Zeit, in der diese Arbeit nicht mehr stattfindet.
Manche haben es beherzigt, andere nicht.
Andere nicht und die sitzen jetzt wahrscheinlich irgendwo, ohne das despektierlich zu meinen, vor dem Fernseher oder warten, bis das Leben endet. Diesen Eindruck des Wartens machst du nicht. Du bist voller Aktion, du bist energiegeladen. Ja. Du hast auch Anteil im Alltag.
Ja, also ich werde ja häufig gefragt von Leuten, sind Sie jetzt nur Rentner oder was sind Sie eigentlich? Ne?
Ja.
Und dann sage ich, naja, solange Gott mir noch einen Verstand gibt, wo noch ein bisschen was rauskommt,
werde
ich unternehmerisch aktiv sein. Ich habe immer Dinge initiiert, habe was angefangen, habe Leute angeleitet, etwas zu wagen, habe sie motiviert, unterstützt. Das geht ja nicht raus, das hört ja nicht mit einem Schlag auf. Vielleicht werde ich irgendwann mal am Krückstock gehen und nicht mehr so schnell denken können oder weiß ich was, oder sonst gesundheitliche Probleme haben, dann wird das von alleine weniger werden. Aber solange Gott mir das gibt, da bin ich sehr dankbar und dann mache ich das.
So wie ich dich einschätze, wirst du es dann sagen, wenn es dann mal soweit ist? Stelle ich mich neu dieser Herausforderung.
Ja.
Jochen, eine persönliche Frage. Kannst du einen konkreten Wunsch oder Traum nennen, Das sind ja zwei Bereiche, die ziehen sich ja wieder dicke rote Faden durch ein Leben durch. Unternehmer und Christen, du hast sie beide miteinander verquickt. Im Prinzip lassen sie sich nicht voneinander trennen. Das zeigt sich ja auch jetzt in deinem Rentenleben. Du berätst Unternehmer. Das habe ich ja vorher vorgelesen. Du warst hier im Aufbau von christlichen Werken tätig. Evangeliumsrundfunk, Forum Wiedenest. Träumst du in diese Richtung? Das eine machst du. Du bist Mentor von angehenden Managern. Und das mit den christlichen Werken, ist das noch auch, spielt das eine Denkrolle?
Also was mich antreibt an der Stelle, das ist einfach zu helfen, dass Menschen das Leben besser gelingt, um es mal sehr breit aufzustellen. Und ich will dir ein paar Beispiele nennen. Ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat einer Firma, als ich da reinkam, ging es denen nicht so gut. Und die Firma wurde als Übernahmekandidat bezeichnet.
Ja, also okay. Die werden nicht mehr. 5 vor 12.
5 vor 12, so ungefähr, ja. Ich habe mir das dann angeguckt und habe mir überlegt, was kann man daraus machen. Heute steht das Unternehmen 1A da, hat ein hohes Eigenkapital, macht gute Gewinne, hat eine gute Zukunft. Ich will nicht sagen, dass das auf meinem Mist alles gewachsen ist, aber ich habe sicherlich ein bisschen dazu beigetragen, mit bestimmten Maßnahmen, bestimmten Entscheidungen, bestimmten Empfehlungen, damit es dahin kommt. Das ist jetzt kein christlicher Bereich, aber das erfüllt mich mit Freude, wenn ich das so sehen kann. Da setze ich meine Zeit ein und das mache ich nicht nur, um jetzt noch einen Job zu haben oder um noch ein bisschen Einkommen zu haben oder auf der Visitenkarte irgendwas stehen zu haben. Nein, das mache ich, weil da was bei rauskommt, weil da für die Menschen etwas Positives bei geschieht. Und dann kommen so Leute wie ein Vorstand, das ist eine Aktiengesellschaft, ein Vorstand, dann kommen die hierher zu mir in die Unternehmerwerkstatt und sagen, hallo, ich muss mit Ihnen mal über das und das reden, weiß ich nicht so richtig, können Sie mir mal einen Rat geben? Ja, und das finde ich einfach enorm, das finde ich toll. Das Gleiche auch im christlichen Bereich, dass Leute von christlichen Organisationen kommen und sagen, ich möchte mich mal mit dir unterhalten. Wir haben das und das Problem, hast du eine Idee? Das mache ich gerne.
Also genügend zu tun.
Ja.
Ich dachte, als du gerade das so sagtest, du wirst morgens, losgelöst mal von bestimmten Wehwehchen, die man ja auch hin und wieder hat, aber springst du aus dem Bett und denkst, so jetzt.
Also springen tue ich nicht.
Ja gut, da müsste ich mal kommen und so. Nein, heimlich die also Kamera aufbauen.
Ich stehe ganz gemütlich auf. Ja, ich habe ja keinen Zeitdruck mehr. Ich muss ja nicht um 8 oder wann im Büro sitzen. Ich kann mir das einrichten, wie ich das haben will. Hm. Und von daher geht es etwas gemütlicher zu als früher. Das ist schon so. Ja.
Jochen, sehr, sehr interessant. Ich komme zu meinen Abschlussfragen. Was mich auch immer natürlich persönlich interessiert, gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast?
Nein,
bin gespannt.
Also ich lese Bücher wirklich nur einmal. Ich habe überlegt, ob ich schon mal ein Buch zweimal gelesen habe. Ich glaube nicht. Und dreimal schon gar nicht. Also wenn man mal von der Bibel absieht, die habe ich natürlich öfters gelesen. Aber sonst, nee. Also ich lese, wie du an meinem Schreibtisch sehen kannst, ich lese Bücher.
Es ist voll.
Und auch sehr unterschiedliche Bücher. Ich habe gerade ein hochspannendes Buch über den Einfluss der modernen Medien, Smartphone und so auf den Menschen gelesen. Von einem Amerikaner. Fantastisch. Also wirklich, hat mich sehr inspiriert und motiviert. Aber ich lese auch alte Bücher mit meiner Frau zusammen morgens vorm Frühstück. Lesen wir entweder einen Abschnitt aus der Bibel oder jetzt aus einem Buch. Das sind Predigten von einem Pfarrer Ernst, der 1830 über David gepredigt hat. Ganz interessant, hochspannend.
Zweite Frage zum Schluss. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Also ich bin eigentlich kein Neinsager. Ich sag lieber ja. Ich bin eher optimistisch, positiv gestimmt. Ich möchte die Dinge fördern. Aber aufgrund meiner Zielsetzung und einer gewissen Disziplin, die dahinter steckt, muss ich natürlich auch Nein sagen. Ist mir früher vielleicht eher schwerer gefallen als heute. Ja, aber ich quäle mich nicht damit.
Und wenn du an einem beliebigen Ort, an dem viele Leute vorbeifahren, ein Plakat aufstellen dürftest, mit freier Auswahl des Inhalts, was würdest du auf dieses Plakat schreiben?
Ich würde gar keins aufstellen. Ich bin also nicht so ein Freund von plakativen Dingen. Natürlich müssen Plakate sein. Man muss auch seine Botschaft irgendwo plakativ zum Ausdruck bringen. Man muss auch Aufmerksamkeit erregen und all diese Dinge kenne ich ja. Aber meine Methode ist eher, dass ich versuche, den Menschen entweder etwas vorzuleben, also dass sie an meinem Leben ablesen können, was richtig oder falsch, was gut oder nicht so gut ist, oder dass ich ihnen helfe, es in ihrem Leben in der Tat hinzukriegen. Und da brauche ich kein Plakat für.
Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst einen fetten Daumen für Jochen für die Sendung. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und nächsten Montag sind wir wieder am Start. Und bis dahin, bleibt super fromm.